Vertraulich, der Videopodcast aus der Bild-Politik-Redaktion ist zurück im neuen Jahr, das spektakulär begonnen hat. Nach dem Militärschlag auf Venezuela, was kommt als nächstes? Es ist Montag, der 5. Januar, ein frohes neues Jahr. Für Sie, ich bin Thomas Gausch und bei mir ist Bild-Militärexperte Julian Röpke.
Hallo Tom.
Julian, der venezolanische Machthaber Nicolas Maduro und seine Frau Celia Flores werden gleich dem Richter in New York vorgeführt. Am Samstag saßen sie noch im streng bewachten Präsidentenpalast in Caracas. Dann in der Nacht zum Sonntag brach für sie die Hölle los. Zahlreiche Explosionen in Caracas, ungefähr 80 Tote, Maduro und seine Frau verhaftet. Dieses Foto, das wir vielleicht mal einblenden können, von Maduro postete dann Donald Trump auf seinem Netzwerk. Ordne uns diesen US-Überraschungsangriff doch mal aus militärischer Sicht ein.
Ja, es war auf jeden Fall ein absoluter Coup, der US-Armee da gelungen ist. Keiner hat damit gerechnet, dass es überhaupt auch nur möglich ist, jemand rauszuholen aus so einem Land, einen Präsidenten rauszuholen aus so einem Land. Und ja, man muss schon sagen, wenn man sich anguckt, was eingesetzt wurde, nämlich nur in Anführungsstrichen 150 Flugzeuge, zum Vergleich 2003 im Irak waren es 1200 Flugzeuge, die eingesetzt wurden. Und wenn man sich dann auch ansieht, an sich wären die Venezolaner in der Lage gewesen, mit chinesischen Radars, mit russischen Flugabwehrsystemen, mit dutzenden Flugzeugen, auch Kampfflugzeugen, das zumindest sich zu wehren, sagen wir mal so, in irgendeiner Art und Weise sich zu wehren. Das hat man alles nicht gesehen. Insofern glaube ich, das US-Militär hat da was ganz Besonderes vollbracht, aber ohne politische Unterstützung, und zwar von beiden Seiten, wäre das, glaube ich, nicht so einfach möglich gewesen.
Wie erklärst du dir, dass da gar keine Abwehr stattgefunden hat?
Also das Einzige, was man gesehen hat in den Videos, war tatsächlich eine Igla S, das ist ein schultergestütztes Flugabwehrsystem, was von einem Menschen gefeuert wurde, offenbar von einem dieser Kubaner. Wir dürfen nicht vergessen, auch von den 80 Toten angeblich sind 32 Kubaner. Das heißt, es hat tatsächlich fast nur die Bodyguards von Maduro getroffen. Sonst scheint sich niemand gewehrt zu haben da in dem Land. Und da muss man sich, ich kann es mir nicht anders erklären, als dass es da Absprachen gegeben hat, dass das Land sich nicht besonders stark gegen diesen US-Coup verteidigt.
Von innen heraus vielleicht. Fragen wir nach, schalten wir live zu Paul Ronsheimer, der gerade in Bogota in Kolumbien ist, im Nachbarland von Venezuela. Paul, schnell vor die Kamera, da bist du. Was hörst du aktuell aus Venezuela?
Jetzt gerade die Verbindung hier verloren, ich höre euch nicht.
Okay, wir versuchen es nochmal. Ich rede nochmal ein bisschen weiter. Paul Ronsheimer, ja, geht mal wieder aus dem Bild. Okay, ja, Julian, sprechen wir nochmal kurz darüber. Du hast gesagt, 32 Kubaner unter den Toten mutmaßlich. Wieso sind die Kubaner da überhaupt so aktiv?
Ja, Maduro hat offenbar seiner eigenen Bevölkerung überhaupt nicht mehr getraut. Und seit letztem Jahr, das weiß man, haben eben kubanische, ja, Kommunisten, Extremisten, Sozialisten, wie auch immer, die auf jeden Fall absolut bei der Sache waren oder von denen er das geglaubt hat, die haben seine Bewachung übernommen. Aber nichtsdestotrotz an sich, nochmal, das Land hatte wirklich relativ moderne Flugabwehrsysteme aus Russland, vor allem S-300 sind dabei, die können mehrere hundert Kilometer weit schießen. 5000 Kurzstreckensysteme wurden 2017 gekauft. Warum davon ein einziges genutzt wurde an dem Tag? Und die Amerikaner sind ja wirklich, wir haben das gesehen, ich glaube, mit insgesamt 15 tief fliegenden Hubschraubern rübergeflogen, langsam und extrem verletzlich, muss man auch sagen, über die Hauptstadt, dass es da bis auf einen einzigen Schuss keine Abwehr gegeben hat, das ist schon extrem auffällig.
Eigentlich hätte Maduro ja vorgewarnt sein können. Ich meine, da sind ja schon lange Militär aufgefahren. Gerald Ford, der große
Flugzeugträger,
ja. Genau. Große Flugzeugträger ist dort aufgefahren. Also die Zeichen waren ja da.
Ich glaube schon, die Zeichen waren da, aber er hat ja auch in den Tagen davor immer wieder öffentlich getanzt und hat quasi Donald Trump vorgeworfen, dort zu bluffen. Also das sei alles gar nicht so echt, was der Trump da macht. Das würde der sich niemals trauen. Und man darf auch nicht vergessen, Donald Trump war sehr clever. Der hat in den Stunden davor Richtung Iran sehr aktiv und sehr aggressiv getwittert. Von wegen, wir sind eigentlich bereit, loszuschlagen gegenüber dem Iran. Das heißt, das hat wahrscheinlich nochmal die venezolanische Armee, wenn sie denn im Einsatz war, in der Nacht nochmal in Sicherheit gewogen.
Ich weiß nicht, ihr sagt mir Bescheid in der Regie, sprechen mal gerade mit Max Streeb, meinem Redakteur dort, den habe ich hier auf dem Ohr, wenn wir den Paul noch mal haben können. Genau, dauert noch kurz, müssen die Verbindung noch mal aufbauen. Jetzt hat ja Donald Trump gedroht, das Ganze vielleicht auch in Kolumbien beispielsweise, dem Nachbarland, in dem jetzt Paul Ronsheimer auch ist, den wir da gerade kurz hatten, das Gleiche in Kolumbien durchzuziehen. Wie realistisch ist das? Da ist ja jetzt eine Vorwarnung sozusagen. Da wird man ja ganz anders aufmerksam sein.
Also man muss das immer ein bisschen relativieren. Donald Trump wurde quasi von den Reportern im Flugzeug nacheinander gefragt, und was ist mit Kolumbien und was ist mit Panama und was ist mit Kanada und was ist mit Grönland? Und überall hat er gesagt, im Grunde, ja, all cards are on the table. Ich behalte mir das vor, so zu agieren, wie ich möchte, ohne dass ich euch vorher warne. Das kann man als Drohung nehmen. Man kann es aber auch als typische Reaktion von Trump nehmen. Ich glaube, auch in Kolumbien, muss ich mal sagen, bereitet sich niemand auf einen US-Angriff vor, weil Kolumbien ist ein Langzeitverbündeter der USA. Insofern glaube ich es nicht.
Dann gehen wir nochmal nach Kolumbien. Da ist Paul Ronsheimer jetzt und er kann uns jetzt hoffentlich hören. Ja, er nickt schon mal. Paul, du bist in Bogotá, wie gesagt, Kolumbien, das Nachbarland. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass Trump ja angedroht hat, Kolumbien sei als nächstes dran. Wie ist die Situation dort in Bogotá? Macht man sich da Sorgen oder wären die Leute dort auch froh, wenn der Präsident Gustavo Petro ebenfalls entfernt werden würde?
Also das ist geteilt. Gustavo Petro hat sicherlich Unterstützer, aber auch viele, die gegen ihn sind. Petro hat aber ein klares Zeichen gesetzt in Richtung Donald Trump und hat gesagt, dann solle er doch kommen. Das hat fast ein bisschen an das erinnert, was Maduro gemacht hat in den vergangenen Monaten. Aber so richtig daran glauben, dass Trump als nächstes wirklich auch hier einen Militärschlag machen könnte, daran will so richtig niemand glauben. Auf der anderen Seite auch mit dem Schlag gegen Maduro hatte niemand gerechnet. Jetzt ist es so, Thomas, dass hier in Kolumbien sehr viele Exil-Venezolaner sind und auch viele aus der Opposition, die ich in den vergangenen Tagen auch teilweise treffen konnte. Erstmal ist auffällig, dass viele nicht im On, also mit Namen und Funktion sprechen wollen, denn sie haben Sorge, dass das von Trump und anderen gegen sie verwendet werden könnte. Aber ist es so, dass man hier mitbekommt, dass nach dem ersten Jubel hier, und hier gab es Partys dazu, dass Maduro weg ist, bei denjenigen, die ihn eben ablehnen, dass hier doch Frust eingekehrt ist in Teilen, weil man sehr skeptisch darauf blickt, dass Donald Trump die Vizepräsidentin Rodriguez unterstützt und die Sorge hier ist, dass es so sein könnte, dass am Ende es ein Regime geben wird, wo Maduro nicht mehr da ist, aber sonst alles genauso weitergeht.
Ordnen wir uns mal ein bisschen ein. Wer ist diese Frau Rodriguez? Wie müssen wir die einschätzen?
Also alles, was mir meine Kontakte über sie sagen, ist, dass sie eben mit dem System Maduro seit Jahren, seit Jahrzehnten verbunden ist. Kein Wunder, als Vizepräsidentin, aber eben auch schon vorher. Dass sie ganz enge Kontakte zum Militär pflegt. Ihr wird auch vorgeworfen, dass sie in Drogenhandel, in anderes verwickelt sein soll. Die Frage ist, inwieweit man das Ganze nachweisen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass, wie man das bei einer, Thomas, bei einer Revolution oder einem Umsturz glauben würde, dass da jetzt jemand von der anderen Seite irgendwie an die Macht käme. Nein, das ist das genaue Gegenteil. Also sie ist Teil des Systems Maduro und deswegen sieht die Opposition sie so skeptisch. Auf der anderen Seite ist es so, und darüber wundern sich ja auch viele im Ausland, warum setzt Trump jetzt nicht auf die Friedensnobelpreisträgerin zum Beispiel oder andere aus der venezolanischen Opposition. Und da heißt es eben aus den USA, dass man nicht daran glaube, dass der Kontakt zum Militär so ausgeprägt ist, dass sie tatsächlich hier die Macht übernehmen können. Und das zeigt dann wiederum die Machtverhältnisse, denn ein Kontakt und eine Verbindung zum Militär ist mindestens so wichtig, um hier wirklich auch an der Macht zu sein. Und offenbar hat insbesondere Außenminister Marco Rubio in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt mit der venezolanischen Opposition und ist nach Aussage in verschiedenen US-Medien zu der Erkenntnis gekommen, dass aus der Opposition zumindest in diesem Übergang keiner diese Rolle ausführen kann. Jetzt ist die Hoffnung dieser Opposition, dass es zumindest Neuwahlen geben könnte, faire Neuwahlen. Auch dann, wenn man sich die Umfragen anschaut, wenn man sich auch das Ergebnis der letzten Wahl anschaut, wäre es sicherlich so, dass jemand aus der Opposition gewinnen könnte. Die Frage ist nur, werden diese Wahlen stattfinden? sind sie dann auch tatsächlich frei? Denn, und da kommen wir zurück auf die Vizepräsidentin Rodriguez, sie hat natürlich kein Interesse an Neuwahlen, denn wir stellen uns vor, dann würde die Opposition tatsächlich an die Macht kommen, dann müsste auch sie und andere damit rechnen, dass sie in Gefängnisse kommen.
Und Paul, du hattest es schon gesagt, Frau Rodriguez hat eine ganz interessante Rolle. Es gab da jetzt einen Bericht im Miami Herald, wonach sie in Gespräche verwickelt gewesen sein soll, schon im vergangenen Jahr in Katar. Und sie ist ja, was ich bis heute nicht wusste, auch Ölministerin des Landes. Das heißt, wenn man als Donald Trump sagt, ich will ans Öl, dann ist das tatsächlich die erste Wahl, oder?
Ja, das sieht zumindest danach aus. Das Problem für sie ist jetzt, Julian, dass sie zumindest den Eindruck erwecken muss in Venezuela, dass sie nicht unter der Knechtschaft der Amerikaner steht. Also, dass sie weiterhin gegen den vermeintlichen Imperialismus kämpft. Und das ist nicht so leicht, da die Balance zu halten. Denn einerseits muss sie in Richtung Donald Trump, um möglicherweise nicht erneut einen Militärschlag zu fürchten, offen sein. Auf der anderen Seite muss sie das Gefühl vermitteln, dass sie auch weiterhin auf der Seite von Maduro ist, dass sie unabhängig ist. Und das ist die große Frage, wie das Ganze funktionieren soll. Also einerseits Offenheit für das Öl, also ein Deal dann mit den Amerikanern zu verhandeln und gleichzeitig eben dafür zu sorgen, dass man hier irgendwie als weiterhin Revolutionärin und große Vertraute von Maduro und Vizepräsidentin und dann Präsidentin wahrgenommen wird. Und das ist der Balanceakt, der für sie wirklich sehr, sehr schwierig ist.
Paul, danke nach Bogota in Kolumbien. Ja, nicht nur Kolumbien hat Trump gedroht, auch Mexiko und Kuba. Und wo er schon dabei ist, hat er gleich auch nochmal betont, dass die USA ja auch Grönland unbedingt brauchen würden. Holen wir Nico Lange dazu, den Experten der Münchner Sicherheitskonferenz. Da ist er. Ihre Einschätzung, Herr Lange. Ist Trump, nach dem aus seiner Sicht Erfolg in Venezuela, nun im Adrenalinrausch einfach nur, oder muss man diese Drohung tatsächlich ernst nehmen?
Naja, Trump ist jemand, der, wenn er etwas Erfolg hat, das gerne weitermacht. Und er hat jetzt zweimal die Erfahrung gemacht, dass eine schnelle, überlegende militärische Aktion ihm genützt hat. Und jetzt ist das nicht bei allen genannten, Kuba, Kolumbien, Grönland oder so, zu erwarten. Aber dass er nach zwei Militärschlägen gegen Iran und gegen Venezuela, die für ihn gut gelaufen sind, jetzt überlegt, okay, was kann ich eigentlich als nächstes machen? Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und natürlich genießt er das auch jetzt, dass er Leute unter Druck setzen kann, Wohlverhalten erzwingen kann. So ist das ja, glaube ich, auch mit der neuen oder mit der Übergangsregierung, weiß gar nicht, wie man das nennen soll, in Venezuela gedacht. So nach dem Motto, ich lasse meine Flotte mal da, ich gehe weiter gegen dieses Kartell vor, dann kann ich Wohlverhalten erzwingen.
Und Herr Lange, Julian Röpke hier auch aus, na klar, eine Frage zum Thema Grönland. Sie hatten davon jetzt eben gesprochen auch, ist es dann überhaupt realistisch, dass man da Militär bräuchte, oder könnte man als Donald Trump mit seinen 200 Soldaten, die man da hat, ähnlich wie damals auf der Krim, einfach in alle Richtungen marschieren und dann wäre das schon quasi US-amerikanisch?
Ja, ich bin mir, nach den Militäroperationen ist ja sozusagen verständlich, dass man an sowas denkt. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Grönland wirklich über eine Militäroperation der Amerikaner ginge. Vielleicht eher über so eine Politik des maximalen Drucks, dass man versucht, ein Ausleihen oder ein Verpachten oder irgendeine Art von rechtlicher Konstruktion zu finden, um Grönland den USA zuzuschlagen. Es gibt aber ein Element bei Grönland nicht, das es bei zum Beispiel Venezuela gegeben hat, ist das eines Gegenspielers. Also Maduro ist so aus der Trump-Perspektive der ideale Bösewicht. Der ist schwach, der hat ein zusammengebrochenes Land, aber der ist bekannt und den kann man dann irgendwie so erniedrigen, wie das jetzt passiert ist mit dem Jogginganzug und den Badelatschen und solchen Dingen. Das wird ja bei Grönland nicht möglich sein und das heißt auch für eine mögliche Gegenstrategie, man muss da jetzt breite Front machen. Also man muss Trump klar machen, das ist kein leichter Sieg. Das hat erhebliche Kosten. Das kann man nicht einfach so machen. Und man darf vor allen Dingen jetzt, wenn Europäer Trump dafür kritisieren, dass er Ansprüche auf Grönland erhebt, man kann die nicht alleine stehen lassen. Man muss da jetzt schon eine breite Front machen und nicht Leute einzeln im Regen stehen lassen, damit die dann zur Zielscheibe von Trump werden.
Ganz genau. Und Dänemark hat ja jetzt auch quasi um Solidarität gebeten, hat ja auch von Schweden unter anderem gekommen. Ich glaube auch Herr Wadepohl hat es heute gesagt. Aber nochmal, sehen Sie da einen Zusammenhang, wie unfassbar schwach auch die europäische Reaktion doch auf dieses sehr, sehr eigene Verhalten da in Venezuela ist, zu anderen Konflikten? Sie hatten gerade gesagt, man muss ihnen klar machen, es ist schwierig, aber man darf ihn halt auch nicht zum Feind machen, nehme ich mal an.
Ja, keiner will den Kopf rausstrecken und sich zur Zielscheibe machen, weil man weiß, was passiert, wenn man zur Zielscheibe wird. Das geht ja häufig auch dann ans Eingemachte, ne, wenn man von Trump entdeckt wird als jemand, den es niederzumachen gilt. Dem will sich keiner aussetzen. Da ist das schon klug, dass man zusammenhandelt. Und man muss sich ja nicht nur fragen, was macht Trump, was hat er als nächstes vor, sondern man muss sich fragen, was sind eigentlich unsere Interessen? Und unsere Interessen sind, dass wir die Amerikaner brauchen für Sicherheit in Europa, für die Auseinandersetzung mit Wladimir Putin, für die Unterstützung der Ukraine. Und dann ist das schon klug, da nicht direkt in die Konfrontation zu gehen und der Konfrontation nicht auszuweichen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn das unser Interesse ist, dann können wir doch offen darüber sprechen. Ich glaube, dass viele Menschen das auch verstehen, dass man so agiert.
Also würden Sie sagen, es ist völlig okay, dass der deutsche Bundeskanzler persönlich noch kein Wort dazu verloren hat?
Na, ich finde es zumindest nicht nachvollziehbar, wenn man sagt, wir müssen das alle jetzt verurteilen. An wen richtet sich das denn? Was erwarten wir denn, dass dann irgendwer kommt und irgendwas macht, wenn wir jetzt sagen, wie schrecklich das ist? In der geopolitischen Welt, in der wir leben, müssen wir unsere Interessen im Auge behalten. Und unsere Interessen sind Sicherheit und Frieden in Europa, wo klar ist, dass wir die Amerikaner brauchen, wo gleichzeitig klar ist, dass wenn die Amerikaner jetzt in der Karibik gebunden sind, das wird ja nicht morgen vorbei sein dort in Venezuela, dass wir mehr tun müssen, um Putin selbst zum Frieden zurückzudrängen. Aber man muss sich doch klug im Sinne seiner eigenen Interessen verhalten und nicht irgendwie in die Welt hinaus an allgemeine Normen appellieren. Man weiß doch auch, dass Normen und Regeln auf der Welt nur gelten, wenn sie jemand durchsetzt.
Dann schauen wir aber mal auf das größere Bild, Herr Lange. Putin überfällt die Ukraine, Trump stürzt das Regime in Venezuela. Guter Zeitpunkt für Xi und China, sich dann Taiwan zu holen?
Ja, wir sind sehr deutsch, wir suchen immer nach Kohärenz, oder? Wir glauben, weil Trump das jetzt in Venezuela macht und sagt, das ist mein Hinterhof, gesteht er auch Xi zu, dass Taiwan dessen Hinterhof ist. Für Trump ist es aber kein Widerspruch zu sagen, ich mache zwar diese Intervention in Venezuela, weil ich die westliche Hemisphäre dominieren will, aber wenn Taiwan von China irgendwie unter Druck gesetzt wird, dann verteidige ich Taiwan, weil ich dort Interessen habe. Also aus Venezuela jetzt irgendeine allgemeingültige Regel abzuleiten, damit tue ich mich schwer mit Blick auf Trump, der ja keine allgemeingültigen Reden will, sondern der jeden Fall einzeln betrachtet.
Julian, auffallend ist ja auch, dass Putin sich sehr zurückhält, obwohl Russland Venezuela ja auch militärisch unterstützt hat.
Ja, das finde ich auch spannend. Also wir haben gesehen, auch auf Bildern, dass russische Systeme zerstört wurden, die geliefert wurden. Also im Grunde einmal mehr eine Schmach. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, über die Frage, ob die überhaupt angeschaltet waren oder ob jemand gesagt hat, geht heute Abend mal eine Cerveza trinken, wir machen morgen weiter. Aber nichtsdestotrotz tatsächlich, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Lange, das scheint wirklich so zu sein, als würde man Herrn Medvedev, also den Clown, will ich mal sagen, wieder reden lassen. Herr Lavrov äußert sich auch kritisch, aber Putin selbst ist sehr still dazu. Wartet der ab oder wie sehen Sie das?
Naja, wir haben jetzt schon mehrfach gesehen, dass wer russische Waffen sich liefern lässt, unter Umständen ein Problem hat. Das war ehrlich gesagt schon in Armenien so, gegen Aserbaidschan, wo die gegen die türkisch gelieferten Drohnen eigentlich keine Chance hatten. Das war im Iran so und das ist jetzt in Venezuela wieder so. Und diese gepriesenen russischen Luftverteidigungssysteme waren in wenigen Minuten weg. Das könnte ein Konjunkturprogramm sein wie für chinesische Kampfjets und für elektronische Kampfführung aus China, weil Iran ist ja jetzt auf die Suche gegangen, wo kriegen wir woanders was her und kauft jetzt Dinge in China ein. Möglicherweise wird das zu einem Trend für Russland sicherlich neben der Ölnachricht eine weitere schwierige Nachricht, dass die russischen Waffensysteme da wirklich schlecht ausgesehen haben.
Um 12 Uhr mittags in New York, das ist jetzt gleich um 18 Uhr unserer Zeit, werden Maduro und seine Frau dem Richter in Manhattan vorgeführt. Wir können mal schauen auf die Bilder. Streng bewacht wurde er mit dem Hubschrauber nach New York gebracht und dann weiter in gepanzerten Fahrzeugen. Hier sehen wir den Hubschrauber und wir sehen Maduro, der sich da wegen der Rotorblätter natürlich bücken muss. Hubschrauber dann nach Manhattan und dort dann ausgeladen und weiter mit schwer gepanzerten Fahrzeugen nach Downtown Manhattan zum Gericht gebracht. In der Anklageschrift stehen unter anderem Verschwörungen zum Narko, also Drogenterrorismus, Verschwörungen zum Kokainimport, Besitz von Maschinengewehren und Sprengsätzen. Das Gefängnis in Brooklyn, in dem Maduro in Haft sitzt, ist berüchtigt für Messer, Stechereien und Morde. Also das neue Jahr beginnt nicht gut für Nicolas Maduro. Glauben Sie, Herr Lange, dass er dort aus diesem Gefängnis jemals wieder rauskommt?
Das glaube ich nicht. Die USA müssen ja jetzt ihre rechtliche Konstruktion aufrechterhalten. Also die Grundlage für den Militärschlag ohne Zustimmung des Kongresses ist ja dieses sogenannte Kartell der Sonnen, dessen Kopf Maduro sein soll, zur terroristischen Organisation und damit zur Gefahr für Amerika erklärt zu haben. Da gibt es den Erlass von Trump dazu. Und die amerikanische Justiz wird doch jetzt in diesem gedanklichen Gebäude bleiben, auch um den Druck aufrechtzuerhalten auf die, die in Venezuela sind, das Regime. Was Paul Ronsheimer vorhin erwähnte, dass Leute aus dem Regime jetzt da weitermachen, die kann man ja zum Wohlverhalten bringen, indem man jederzeit entscheiden kann, wer ist eigentlich Mitglied dieses Kartells und wer wird davon freigesprochen, Mitglied dieses Kartells zu sein. Denen droht dann Ähnliches. Ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Sympathien für Maduro, haben viele Leute in Venezuela ganz sicher auch nicht. Aber diese Bilder mit den Badelatschen und dem Jogginganzug, auch jetzt da dieses öffentliche Vorführen und Erniedrigen, ich habe da gewisse Bauchschmerzen damit.
Einschätzung von Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dir, Julian, für deine Einordnung. Und das Ganze war natürlich wie immer vertraulich.